Wir sind ans Ziel gelangt, unsere Zeit des Abwartens. Und das Ziel ist, oder das Ziel für die Jünger war, die Erfüllung der Zusage, worauf sie abgewartet haben, nämlich, dass der Geist Gottes kommt. Jesus sagt, die waren einmal beieinander in Jerusalem und die sollten Jerusalem vorläufig nicht verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Der Geist Gottes ist im Vorwege von Jesus verheißen worden und als Geschenk verheißen worden. Und er sagte an dieser Stelle den Jüngern, wartet dort, bis das, was verhießen worden ist, dieses Geschenk gekommen ist. Und die hatten alle keine große Ahnung davon, was das dann bedeuten würde. Wir wissen es inzwischen sehr gut. Wir könnten das Leben lang drüber nachlesen in den ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Ich möchte die Gelegenheit nehmen, Carina, zweite Folie, ich möchte die Gelegenheit nehmen, heute zu Pfingsten drei Dinge zu machen oder Raum zu geben für drei Dinge. Erstens, und da werde ich mir auch ein bisschen Zeit dazu nehmen, über ein für mich ganz nachvollziehbare, fast selbstverständliche Einwand zu reden, wenn es um die Dinge des Heiligen Geistes, pfingstliche Dinge geht. Zweitens werden wir einen Erfahrungsbericht hören, so ganz frisch und unmittelbar aus den Reihen unserer CZI-Gemeindefamilie. Und drittens möchte ich uns ermutigen, uns zu öffnen, dem Geist Gottes gegenüber und sein Wirken. Aber erstmal zum Einwand. Ich könnte hier durch die Reihen schauen und mit Sicherheit an beiden Händen zusammenzählen, die zu Jesus gefunden sind, hier in Itzehoe, in Zeiten der charismatischen, erwecklichen Erneuerung in der lutherischen Kirche. Und das finde ich interessant. Das hat es hier in unserem Itzehoe zweimal gegeben, dass Gott übernatürlich gewirkt hat und eine Neubelebung eine Kirche geschenkt hat. Und wie die meisten von euch wissen, das ist leider nicht rühmlich, in beiden Fällen nicht rühmlich zu Ende gegangen. Und das ist nicht nur für uns problematisch, das ist ein Beispiel oder könnte als ein Beispiel dienen von dem prinzipiellen Problem, dass dort, wo der Geist Gottes wirkt, was ich absolut behaupte, der Fall gewesen ist in diesen beiden Kirchengemeinden. Die Früchte davon sind heute noch zu spüren. Aber dort, wo der Geist Gottes mit Kraft wirkt, ist der Einwand nie weit entfernt, dass Dinge emotional manipuliert werden. Dass Menschen dieses Wirken Gottes benutzen, um auf unschöne Weise die Situation zu manipulieren. Und also jetzt ohne in den beiden historischen Fälle da weiter eingehen zu wollen. Viele Menschen haben Verletzung erlebt und Schaden, wirkliche Schaden erlebt durch diese Zeiten der Erneuerung. Und somit ist es mir ganz nachvollziehbar und erst recht in unserem deutschen Lande, dass dort, wo Emotionen und Gefühle, die unmittelbar vorhanden sind, wenn Gott das Herz von Menschen bewegt, also Versuch von der Gegenwart Gottes oder die Gegenwart Gottes zu erleben, ohne dass es etwas mit deinem Herzen macht, ohne dass Gefühle der Freude oder Frieden oder wie auch immer aufkommen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und dort, wo diese Emotionen vorhanden sind, sind wir nie weit weg von dem Vorwurf, von dem Einwand entfernt. Achtung, Manipulation. Und das hat mit unserer gemeinsamen, und das meine ich jetzt nicht ohne witzig zu sein, wir Deutschen, das hat mit unserer Vergangenheit, unserer nationalen Vergangenheit auch zu tun. Wir haben als Volk stark darunter gelitten, dass von vorne große Emotionen aufgebaut worden sind und missbraucht worden sind, um ein ganzes Volk zu manipulieren. Das ist ein Bild jetzt von dem aus der Holy Spirit Night Bewegung. Es gibt in vor allen Dingen im süddeutschen Raum eine Bewegung von Stuttgart aus, wo vor allen Dingen junge Menschen sich sammeln und ganz bewusst das Wirken des Heiligen Geistes suchen. Ich lese vor, was die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen zum Holy Spirit Night schreibt. Menschen werden manipuliert, indem ihre Erwartung in geschickt inszenierten Gruppen- und Massenprozessen erst geschürt und dann ausgenutzt und gesteuert werden. Offenbar sind nicht wenige neucharismatische Kreise bereits so sehr an Show und Inszenierung gewöhnt, dass es für die Veranstalter ein leichtes ist, gewünschte oder erwartete Gefühle und Reaktionsweisen abzurufen. Ich finde das, muss ich zusagen, schade, aber ich finde das nachvollziehbar, dass so berichtet wird. Ich habe die Holy Spirit Night einfach als Beispiel genommen, weil hier so drüber berichtet wurde. Ich kann es insofern nicht persönlich kommentieren, weil ich nie an so einem Holy Spirit Night teilgenommen habe. Aber ich kenne da einige der Akteure teilweise persönlich und ich kenne vor allen Dingen die Art einer solchen Veranstaltung. Und die Frage, ja, was denkst du dann darüber, Stuart? Du mit deinen pfingstlichen Wurzeln und Herzenswunsch, dass wir hier den Regen des Heiligen Geistes auch erleben. Was denkst du dann darüber, wenn über sowas berichtet wird? Drei Anmerkungen von mir persönlich zum Thema Gefühle und Manipulation. Ich muss zugeben, mir persönlich ist es wohle, mir ist es wohle, das klingt irgendwie wie verkorkste Stefan-Deutsch. Also ich finde es besser, wenn vorne ruhig ist, wenn der Geist Gottes kommt, denn da ist man eher sicher oder auf der sicheren Seite, dass wenn Menschen Gott erleben und Gefühle aufkommen, dass es nicht manipuliert worden ist. Das finde ich einfach praktisch. Aber wer sind wir, dem Geist Gottes vorzuschreiben, wann und wie er wirkt? Wenn er mitten in einem großen Jugendfest wirken möchte. Ich möchte nicht unter denjenigen sein, die sagen, das soll er nicht machen. Die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sagt an der Stelle, für mich ehrlicherweise, sicherlich haben die etablierten Kirchen nach wie vor einen großen Nachholbedarf, wenn es darum geht, im erlebnisorientierten kulturellen Mainstream, und das gilt vor allen Dingen für die jüngere Generation, im erlebnisorientierten kulturellen Mainstream Fuß zu fassen und gute Inszenierungen zu gestalten. Also die gucken hin und sagen ja irgendwie, können wir auch etwas daraus lernen, wie man eine junge Generation anspricht. Gut. Gucken wir uns Apostelgeschichte 2, Verse 2 bis 4 an. plötzlich setzte vom Himmel hier, vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so wie etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jede sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und so wie dieses Geschehen so aus dem Obergemach rausgeturmelt ist auf die Straßen, auf die Straße unter, unten, manche Zuschauer, die sich dann sofort um sie gesammelt haben, sie dachten, sie wären betrunken. Was einen Hinweis gibt auf die Art und Weise dessen, was sie da vorgefunden haben auf der Straße. Das ist das biblische Zeugnis von Lukas. An dieser Stelle gibt es andere vergleichbare Berichte aus der Bibel. Es war sehr außergewöhnlich. Es war sehr außergewöhnlich und offensichtlich auch sehr gefühlsstark, was da passiert ist. Also von den fremden Sprachen erstmal ganz abzusehen. Außergewöhnlich fröhlich, außergewöhnlich laut und offensichtlich sehr auffällig. Ich denke, es liegt an der Hand, dass die Menschen, die das erlebt haben, die haben das nicht mit kühlem norddeutschen also nichts gegen kühl und auch nichts gegen norddeutsch. Also im Gegenteil, ich lieb das. Aber machen wir uns nichts vor. Da haben die Leute etwas erlebt und emotional sehr stark, sehr auffällig erlebt. Also das Problem, wie ich es ein Stück weit empfinde, für uns, weit über die Grenzen des CZIs heraus, ist, dass wir mit einem biblischen Sachstand zu tun haben, das weit über dieses Brausen und Zungen geben. Bernd, deine Einleitung fand ich so hilfreich an der Stelle. Der Geist Gottes, das Geschenk, das Jesus uns gegeben hat, das ist so zentral, dieses Geschenk. Das können wir, es ist undenkbar, das christliche Leben, das Leben mit Jesus in seiner Nachfolge, es ist undenkbar, ohne dieses Geschenk unterwegs zu sein. Aber dieses Geschenk erzeugt immer mal wieder Gefühle. Und diese Gefühle, die gehören zu dem Leben in aller Fülle, für das Jesus gekommen ist und gestorben ist. Und wir zum Teil aufgrund dessen, was unsere Vorfahren erlebt haben an Missbrauch und Manipulation, wir kriegen verständlicherweise sehr, sehr früh, also so eine niedrige Hemmschwelle, wir kriegen eine allergische Reaktion dagegen. Und ich sage nicht, dass das nicht der Fall ist in anderen Ländern, aber es ist meine Beobachtung, gerade hier in Deutschland, ist die Hemmschwelle der Allergie recht niedrig angelegt. Sobald es irgendwie in Richtung Gefühle, Emotionen geht, dann ist dieser Einwand im Raum, halt, stopp, wir wollen uns nicht manipulieren lassen. Also gerade das, was Gott uns geschenkt hat, was er möchte, dass wir erleben, da kommt etwas in uns hoch und alle Lampen machen auf Vorsicht. Jetzt kommt ein Satz von einem, ich weiß nicht, ob er gläubig ist oder nicht, ein amerikanischer Management-Guru, kann man fast sagen, also ein ganz bekannter, Peter Drucker. Also, und er sagt, nicht mit einem Blick auf geistlichen oder Gemeinde oder christliche oder überhaupt, sondern prinzipiell, ich meine, dass er das war, der das gesagt hat. Er sagt, wenn etwas falsch gemacht wird. Wenn etwas schief läuft, dann ist es ganz, eine ganz falsche Reaktion, eine ganz falsche Antwort darauf, dass es aufzuhören, es zu machen. Oder dafür zu sorgen, dass es nicht mehr passiert. Die richtige Reaktion ist, dafür zu sorgen, dass es richtig gemacht wird. Also wenn etwas falsch gemacht wird, hör nicht auf, es zu tun, sondern sorg dafür, dass es richtig gemacht wird. Und ich glaube, da können wir, das ist ein grundsätzlich pädagogischer Ansatz, ein grundsätzlicher Aspekt der christlichen Jüngerschaft auch. Wenn wir uns gegenseitig helfen in der Nachfolge Jesu und wir merken, da habe ich etwas falsch gemacht, dann wollen wir nicht, dass wir das einfach links liegen lassen und sagen, nee, das ist einmal falsch gemacht worden oder das ist zweimal falsch gemacht worden. Sondern die Frage ist, Gott, wie möchtest du, dass es gemacht wird? Wie möchtest du, dass wir mit diesem Geist umgehen in diesem Fall? Das, was du uns geschenkt hast, das, was du möchtest, dass es Raum gewinnt und Erlebnisse auch mit sich bringt. Wie geht es dann damit gut, auf eine gute Weise umzugehen? Das ist eine faszinierende Frage. Wenn wir es einfach sein lassen würden, was ich nicht behaupte übrigens, aber schauen wir mal diese Möglichkeit an. Wenn wir sagen würden, mit dem Heiligen Geist, das ist zu heikel, Gefühle, die Gefahr auf Manipulation, das ist schon hier vor Ort zweimal in die Hosen gegangen. Das lassen wir lieber. Das bringt zwei richtig große Probleme mit sich. Das erste ist, wir fügen Gott selbst Schmerzen zu. Paulus sagt, tut nichts, was Gottes Geist traurig macht. Und das mit dem traurig macht, das ist eigentlich eine sehr sanfte, freundliche Übersetzung von dem, was im Griechischen steht. Im Griechischen steht ein Wort lupeo, das übersetzt wird unterschiedlich mit Schmerzen zufügen. Neues Wort für mich, das ich gelernt habe, grämen. Ist das richtig? Grämen. Stefan? Oder betrüben. Schmerzen zufügen. Gott selbst grämen. Gott betrüben. Wenn wir das Geschenk links liegen lassen würden. Wer von uns will das? Gar keine, das weiß ich. Das zweite Problem, das wir haben, ist das, was wir uns selbst auf die Fahne geschrieben haben, nämlich Christus im Zentrum von unserer Gemeindefamilie, von unseren Versammlungen, von unserem eigenen persönlichen christlichen Leben, ist nicht möglich ohne das Geschenk des Heiligen Geistes. Es ist der Geist, der Christus offenbart. Das ist der Geist selber, der die Kraft, mit der er auferstanden ist, am Wirken ist in meinem Leben und in deinem Leben. Es ist der Geist, der am Freitag beim Trauerfeier von Barbara Trost bewirkt, der über die Situation hinausgeht. Der Geist Gottes, der Früchte in uns hervorbringt, der Gaben schenkt, der so zentral ist für das, was Jesus bauen möchte, in seine Gemeinde und durch seine Gemeinde. Wenn der Geist Gottes im Christuszentrum nur mal in einem kleinen Raum leben darf, dann heißt es vielleicht Christuszentrum, aber es wird nicht möglich sein, dass Christus so im Zentrum ist, wie er das möchte. Mein Plädoyer dafür ist, dass wir mit einer reifen Offenheit und ein demütiges Bitten unterwegs sind. Vor diesem Gott, aus dessen Gnade wir leben. Vor diesem Jesus Christus, der sein Leben für uns hingelegt hat, damit wir leben dürfen, damit wir vor Gott bestehen dürfen, gerecht gesprochen, der uns ein Geschenk gemacht hat, indem er diesen Geist gesandt hat, der uns ein Leben ermöglicht, das nicht nur in der Himmelswelt für gerecht gesprochen ist, sondern der Geist, der ermöglicht uns, ein Leben umzusetzen, in seiner Kraft, mit seiner Hilfe, das zunehmend befreit wird von den Dingen, die uns von Gott ablenken, von den Dingen, die nicht zu dem Verlangen eines Christen gehören. Reife Offenheit dafür und ein demütiges Bitten, das ist mein Plädoyer. Nicht beliebige Offenheit, sondern eine christliche, spirituelle, reife Offenheit und ein demütiges Bitten, das auf das Bewusstsein basiert, ich weiß, dass ich diesen Geist brauche, um mit Christus und für Christus zu erleben, wie er das möchte. Ich weiß, dass wir diesen Geist in unsere Mitte brauchen, damit anderen Menschen, die von außen hineinschauen, unter uns kommen, dass sie merken, selber, dass er lebt, weil sie erleben, dass er lebt durch den Heiligen Geist. Weil sie etwas spüren in ihre Mitte, was dann hoffentlich auch mit Emotionen verbunden ist, dass sie Freude finden und erleben hier in unserer Mitte. Nicht aufgrund dessen, wer wir sind, sondern aufgrund dessen, wer er ist, der uns zusammengerufen hat. Wenn die Menschen nicht im Christuszentrum erleben dürfen, das erlebt, was machen wir hier? Mein Plädoyer, reife Offenheit dem Geist Gottes gegenüber und ein demütiges Bitten dem Vater gegenüber, der immer wieder uns neu erfüllt mit diesem Geschenk des Heiligen Geistes. Ich habe Versammlung erlebt, die manipuliert worden sind. Ich habe Leiterschaft erlebt, das manipuliert hat durch Geistesgaben. Ich habe Leiter gekannt, persönlich, die gefallen sind, die heute nicht mehr im Dienst sind, die heute nicht mehr mit Jesus unterwegs sind, aufgrund dessen, was sie getan haben. Und ich habe auch erlebt, wie es ist, neu vom Geist Gottes erfüllt zu werden. Ich habe erlebt, das sind diese Erfahrung, die sind Höhepunkte meines Lebens. Die machen mich aus. Die tragen zu meiner festen Überzeugung bei, dass Gott lebt. Und dass er mich liebt und dass seine Kraft das Einzige ist, was ich brauche, um Steward zu sein. Vom Dienst erstmal abgesehen. Das habe ich erlebt. Ich habe tiefgehende Heilung erlebt vor Verletzungen, unter anderem auch aus der vorerwähnten Liste von Dingen, die nicht gut geworden sind. Und ich habe spannende, übernatürliche Gaben erlebt. Und ich habe dieses Reich Gottes so geschmeckt und kennengelernt durch das, was ich erlebt habe mit dem Heiligen Geist, dass ich nie sagen könnte oder möchte, das lassen wir links liegen. für den Fall, dass es mit Manipulation verbunden wird. Reife Offenheit, demütiges Bitten. Michael, du bist gleich dran. Das ist schön zu wissen, dass vor diesem komplizierten Denken, und mir ist bewusst, ich habe Zeit genommen, um vielleicht für den einen oder der anderen ein bisschen zu kompliziert drüber nachzudenken. Letztendlich ist es total einfach. Jesus sagt, du hast einen guten himmlischen Vater. Und wer bittet, dem gibt er seinen Geist. Michael hat die Tage etwas anhand dieser suchenden Einstellung erlebt und er berichtet davon.
Ja, ich finde es total wichtig, Erfahrungsberichte weiterzugeben. Das baut uns als Gemeinde neu auf, das macht uns stark. Und ich erinnere mich an viele Zeugnisse, die ich hier schon gehört habe und würde gerne auch was weitergeben, was ich erlebt habe und was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich bin nicht ganz so gut da drin, Dinge, die ich selber erlebt habe, wiederzugeben. Ich hoffe, dass das Ganze nachher irgendwie sich gut zusammenfügt. Bin noch ein bisschen aufgeregt, aber finde es unglaublich wichtig, davon zu erzählen. Und das passt halt heute unglaublich gut, ideal eben an Pfingsten. Es besteht aus zwei Strängen. Was ich erzählen möchte, ist ein Wunder, oder es sind zwei Wunder eigentlich sogar. Ich weiß nicht, wie du mit dem Thema Wunder umgehst. Die ganze Bibel ist voller Wunder. Ich habe die Bibel mitgebracht. Wenn man das Alte Testament liest, es fängt an mit der Schöpfung oder all dem, was da so drin steht, da stehen ganz, ganz viele Wunder drin. Auch im Neuen Testament, Jesus hat viele Wunder getan und auch danach wird von sehr, sehr vielen Wundern erzählt. Aber mir ging es so, ja, Wunder damals, ist alles in Ordnung und Wunder irgendwo anders, glaube ich auch ganz, ganz sicher dran. Aber Wunder hier in Deutschland, hier eben unter uns, ich hatte da so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Und auch mit dem Thema Heiliger Geist. Stefan hat das letzte Woche erzählt, du hast das eben sehr, sehr gut eben dargestellt. Auch mit dem Thema Heiliger Geist hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Du hast eben deine Erfahrungen da erlebt. Ich habe Spaltung erlebt. Ich habe eine Gemeinde erlebt, die kaputt gegangen ist eben an dem Thema. Und hatte da selber eben auch meine Schwierigkeiten mit. Für mich war das spooky. Also die Dinge, die man da eben zuhört oder von denen man in der Bibel liest, das war für mich spooky. Die sind doch betrunken, hast du gerade gesagt, stand da. Und Gott, Vater, Jesus, Sohn, das war für mich alles in Ordnung, aber Heiliger Geist irgendwie, ich habe mich da auch nicht so intensiv mit beschäftigt, aber das war für mich spooky, das Thema. Ich habe im Oktober 2019 bei mir in der Hüfte Schwierigkeiten bekommen. Ich konnte zwischenzeitlich schlecht laufen, ging mal wieder alles, immer wieder. Und Anfang des Jahres war das so, also jetzt 2021, dass ich zwischenzeitlich kaum noch sitzen konnte, oft während der Arbeit aufstehen musste oder kaum gehen konnte oder nur irgendwie dann zur Arbeit so mehr oder weniger gehumpelt bin. Das ging über Wochen, das ging über Monate. Immer mal wieder, dass es besser geworden ist, aber eben nicht nur irgendwie mit einem eingeklemmten Nerv oder irgendwas, sondern so richtig, dass es mich teilweise halt, während ich da gestanden bin, ohne wirklich eine Bewegung gehabt zu haben, auf den Boden sozusagen geworfen hat, weil ich es nicht mehr aushalten konnte und eben anschließend auch für lange Zeit Schmerzen gehabt habe, kaum gehen konnte, erstmal abwarten musste und wie gesagt, selbst auf Arbeit in Besprechungen oder so dann teilweise aufgestanden bin und dann die Besprechungen stehen gemacht habe. Und das war eine Sache, die ging wirklich lange. Wir haben auch darüber gebetet zu Hause und ich habe sehr, sehr viel gemacht. Ich habe mich ganz, ganz viel gedehnt und versucht irgendwie, das über die Zeit ja, rauszubekommen, aber es wurde und wurde nicht besser. Genau, an dem Punkt möchte ich ganz kurz einen Cut machen und mit dem zweiten Strang eben anfangen. Meine Frau hatte bin getauft worden ja im Juni 2020 und irgendwann im letzten Jahr hatte meine Frau so ja, plötzlich den Hinweis bekommen, sie wollte mir abends im Bett noch sagen, Mensch, mit dem Thema Heiliger Geist, vielleicht willst du dich damit ja mal nochmal beschäftigen. Okay, habe ich dann so angenommen und habe dann auch in der Bibel gelesen. Apostelgeschichte zum ersten Mal eben auch vollständig so in der Form gelesen und mich damit beschäftigt. Und ja, okay, es steht da ja drin. Ne? Das Wort, die Wahrheit, wenn das da drin steht, dann muss es das ja geben, dann muss das wahr sein. Aber mehr eben auch nicht gemacht. Und als es jetzt so war, dass ich diese Schmerzen eben hatte, hatte meine Frau dann auch die Eingabe, kam ganz aufgeregt zu mir und sagte, Mensch, ich habe das Gefühl, ich soll in Sprachen für dich beten. Hätte ich vor einigen Jahren wahrscheinlich noch gedacht, eine Hände über den Kopf zusammengeschlagen, auf gar keinen Fall, aber so bin ich ja vorbereitet gewesen über die ganzen Wochen und Monate und habe gesagt, ja, gerne, mach das. Und das hat sie getan, war für uns beide total aufregend, hat mir die Hände aufgelegt, hat eben in Sprachen dafür gebetet tatsächlich und es ist ad hoc nichts passiert, Schmerzen waren immer noch da und es ging alles eben so weiter, aber ich habe eben Sprachengebet so in der Form erfahren und mich dann damit ganz intensiv beschäftigt und auch ganz viel gelesen dazu. Das, was Stuart eben gerade erzählt hat, einfach mal geschaut, Apostelgeschichte oder die ganzen Briefe, 1. Korintherbrief 12 bis 14, steht unglaublich viel darüber drin. Und auch Jesus hat dazu ja schon erzählt. Markus Evangelium endet im Endeffekt genau damit, dass er sagt, kurz bevor er eben in den Himmel fährt, was eben für Zeichen tatsächlich kommen werden. Unter anderem eben auch das Sprachengebet und unter anderem eben auch Heilung. Habe mich dann, wie gesagt, da ganz intensiv mit beschäftigt, wollte das gerne selber auch erfahren. Du hast es gesagt, eigentlich ist es so einfach. Wir dürfen darum bitten und Gott gibt. Und ich habe das probiert, ich habe das mehrere Tage eben probiert und nichts passierte. Einmal war es so, ich gehe jeden Tag zu Fuß zur Arbeit, bin mittags wieder dann zur Mittagspause zurückgehumpelt und war dann da, habe mir auch nochmal ein kleines Video eben zu dem Thema angeguckt, während ich gegessen habe. Ja, und hatte dann den Eindruck, ich soll jetzt ins Schlafzimmer gehen und nochmal eben ganz intensiv darum bitten. Habe das getan, bin ins Schlafzimmer gegangen in der Mittagspause und habe um dieses Sprachengebet gebeten. Und ja, von jetzt auf gleich habe ich in Sprachen gesprochen. Das war ja unglaublich, ich zitter immer noch, eine unglaubliche Erfahrung. Soweit hat mich eben nicht aus Schmerzen, sondern eben so einfach vor Ehrfurcht auf die Knie runtergeworfen und mochte auch gar nicht aufhören. Und als ich nach, weiß gar nicht, Viertelstunde oder so aus dem Schlafzimmer wieder rausgekommen bin, ich wollte mich dann wieder dehnen gehen, Matte hatte ich schon bereitgelegt wegen meiner Hüfte, da bekam ich so einen komischen Satz irgendwie im Kopf, so könnte man ihn eigentlich nur in der Bibel lesen, so geh nun hin und sei fortan gesund. So kam er in meinen Kopf rein. Da habe ich gedacht, okay, also wenn das jetzt so eindeutig kommt, dann gehe ich mich jetzt nicht dehnen. Und kein Witz, die Schmerzen waren weg. Und zwar vollständig weg. Also ja, Halleluja. Deswegen sage ich zwei Wunder. Einmal das Sprachengebet und eben zweitens dann die Schmerzen waren weg und seitdem sind sie weg. Also ich könnte tanzen. Oder wie es in Apostelgeschichte 3 ist es, glaube ich, eben dann steht, Stefan hat dazu auch gepredigt, und er ging und er sprang und er lobte Gott. Also so ging es mir den ganzen Nachmittag, als ich dann zurück zur Arbeit war, bin die Treppe irgendwie dann hochgelaufen und das funktionierte, ich konnte um die Kurve gehen und das funktionierte, das war, ja, Wahnsinn. Seitdem geht es mir gut, meine Hüfte ist gesund und das wollte ich gerne weitergeben.
Vielen Dank, Michael. Der Geist Gottes ist eine Person. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und der will als gesamte Person bei mir sein dürfen, bei dir sein dürfen, bei uns sein dürfen. Nicht nur, also ich glaube, wenn wir nur gewollt wären aufgrund von bestimmte Eigenschaften, die wir mitbringen. Das würde uns nicht gefallen. Ich habe in meiner Vergangenheit, als ich neu bekehrt war, ich wollte so sehr gerne in Zungen beten und Heilungsdinge erleben und war sehr stark fokussiert auf diese Dinge, die, ja, könnte man sagen, vielleicht das eher spektakuläre Wirken des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes ist eine Person, der möchte für sich selbst voll und ganz willkommen gehießen werden. Geheißen werden. Denn er vermittelt im vollen und ganzen Jesus selbst. Der Geist Christi, der Geist der Offenbarung, der macht Christus gegenwärtig in uns. Mit all diesen Dingen, mit der Kraft zu heilen, mit der Kraft Gaben zu geben, mit der Kraft Dinge zu reparieren, wiederherzustellen, die sonst nicht zu reparieren sind oder wiederherzustellen. Und ich habe selbst erlebt, wie der Geist Gottes, der geht sehr, sehr gerne auf eine bedingungslose Offenheit Christi gegenüber, Christus gegenüber ein. Da werden wir nachher gleich Gelegenheit dazu geben, mit einem reifen Offenheit und demütiges Bitten, Jesus auch Raum zu geben, den Geist Raum zu geben, den Vater zu bitten um dieses Geschenk. Und ich möchte dich dazu ermutigen, wenn du dich vielleicht im Laufe der Zeit distanziert fühlst von Gott. Und das kenne ich ja auch. Es gibt ja Zeiten, wo wir Gottes Gegenwart nicht so spüren, wie wir das gerne hätten oder vielleicht früher gekannt haben. Vielleicht sagst du ja, dass das Erfrischende, das Durstlöschende für meinen Geist, das möchte ich erleben. Das möchte ich neu oder vielleicht das erste Mal erleben. In Johannes 7 sagt Jesus am letzten Tag des Laubhüttenfests in Jerusalem. Der trat auf vor der Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Es geht um Jesus. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den sie empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbar worden war. Es kam beim Mittwochgottesdienst die geniale Frage auf, wo Jesus sagte: Ich muss weggehen, aber ich sende euch einen, der hilft. Und da kam die geniale Frage auf: Warum musste Jesus weggehen? Warum hätten wir nicht beide haben können? So Jesus persönlich, physisch, nach wie vor auf der Erde präsent. Und den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Eine super Frage. Und ich meine, oder ich ahne, die Antwort darauf ist, wenn Jesus physisch präsent nach wie vor hier auf Erden wäre, dann würden wir uns alle zurücklehnen und die Fernsehnachrichten uns anschauen wollen, was Jesus gerade tut. Und Gott hat sich einen anderen Weg ausgesucht. Er sagt: Wir, diese Leib Christi, ihr seid jetzt dran. Geht hin bis an die Weltenden und macht die Menschen zu meinen Nachfolgern. Wir werden bewohnt von Christus durch seinen Geist. Und er sagt fast unverständlicherweise: Ihr werdet Größeres erleben als das, was ihr bei mir gesehen habt. Und da denken wir, aber überlegt mal, Jesus wohnt in einem weltweiten Volk von Nachfolgern durch den Heiligen Geist. Und dieser Jesus sagt: Wer durstig ist, wer sich erfrischen lassen möchte, der kommt zu mir. Ich möchte zum Schluss ein etwas längeres Zitat vorlesen aus einem Buch, das ich euch gerne wieder aufs Herz legen möchte. Das habe ich schon mal hier empfohlen von unserem Baptisten Heine Rost. Da steht alles drin, was es gilt, über den Heiligen Geist zu wissen. Kann ich euch, das ist nicht unbedingt das schwärmendste Buch, aber vielleicht dafür ist es gerade ein gutes Buch.
Der Hinweis, schreibt der Heiner Rost, auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, und er bezieht sich direkt auf den Bibeltext, den wir gerade gelesen haben. Der Hinweis auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist deutet zudem auf die unterschiedliche Intensität der Verbundenheit zwischen Geist und Mensch hin. Ein Mensch, der vom Geist Gottes erfüllt ist, spürt, wie dieser Geist durch sein Leben hindurchfließt. Ein Mensch, der sich diesen Geist verschließt oder ihn nicht weiter strömen lässt, wird auch eine zunehmende Distanz zu Gott erfahren. Geht weiter. Für einen wiedergeborenen Christen, der die Taufe des Heiligen Geistes erfahren hat, bedeutet das nicht, dass er diese Gabe des Heiligen Geistes verloren hat. Aber sie ist, bildhaft gesprochen, zugedeckelt durch Sünde, Angst oder Hochmut. Der Geist Gottes wird nur noch in einer trüben Weise erfahren, weil er betrübt oder beleidigt wurde. Und da kommt dieses griechische Wort lupeo nochmal vor. Ich möchte nicht, dass ich selbst oder wir, dass wir Gott Schmerzen zufügen. Im Gegenteil, ich möchte, dass wir ihm Freude bereiten mit Herzen, die auf geistliche reife Weise offen sind und die bereit sind, demütig vor ihm zu treten und sagen, Christus, ich weiß, dass Christus nicht mein Alles ist. Bin noch nicht vollkommen in meinem christlichen Leben, aber ich möchte, dass Christus mein Alles wird. Ich möchte, dass Christus immer mehr nicht nur mein Erretter, sondern auch mein Herr ist, der das Sagen hat in meinem Leben. Und ich bin auf das Ziel hin, dass ich immer mehr leben werde, da bin ich bereit, die Veränderung, von dem Bernd eingangs gesprochen hat, bin bereit, deine Veränderung zu suchen, auf mich wirken zu lassen, auf mich in mir wirksam werden zu lassen. Christus im Zentrum. Ich habe mit meiner letzten Folie vier Dinge, die ich auch euch zu Hause ermutigen möchte, mit uns gemeinsam hier im Raum Raum zu geben. In Verbindung mit der Erfüllung der Zusage, ich schenke euch meinen Geist. Wir nehmen gleich Zeit dafür in aller Stille. Und ihr könnt zu Hause dann gucken, vielleicht findest du eine Ecke für dich oder vielleicht seid ihr dann, schubst mal die Katze weg und leg den Kaffee hin. Und vielleicht findest du auch ein bisschen Raum für dich, dann einfach diese vier Dinge zu bewegen. Erstens, habe ich Gott Schmerzen zugefügt in meiner Einstellung dem Geschenk des Heiligen Geistes gegenüber oder vielleicht sonst irgendwie. Das ist eine schöne Gelegenheit, die Frage Raum zu geben. Gott, habe ich dich betrübt? Habe ich dich beleidigt? Habe ich dir die Freude geraubt durch mein Denken, Tun, Worten, mein Herz? Nimm die Gelegenheit, diese Frage vor ihm zu bewegen. Und dann die Frage, hat Jesus, möchte ich, dass er konsequent die Herrschaft hat in meinem Leben? Und wieder, da haben wir Zeit und Raum, einfach mit Gott in Gespräch darüber zu gehen. Und vielleicht sagt er dir, das und das, lass mal meine Veränderung zu, denn das gehört nicht zu mir und gehört nicht zu deinem Leben. Hat Jesus das Sagen in meinem Alltag? Und dann drittens, das total Unkomplizierte, bittet demütig mit dem kindlichen Herz um den Geist Gottes. Wohl dessen bewusst,
Also es geht mir nicht um, wenn du den Geist nicht schon erlebt hättest, wärst du nicht hier. Denn nur durch den Geist können wir überhaupt wiedergeboren werden. Aber eine Neuerfüllung, das Fließen aus unserer Mitte, aufgrund dessen, dass Gott in uns hineinfließen lassen hat, da bitten wir einfach drum. Und viertens, das ist ja eigentlich, da ist das Kindliche vor allen Dingen angebracht, empfange das Geschenk. Mach dich Mut, nicht da zu warten, dass etwas passiert, darum geht es ja nicht, sondern mit einem kindlichen Vertrauen. Erkenne, mein Vater ist gut, ich habe gebeten, der hat mir etwas geschenkt. Und empfange das mit kindlichem Einfachheit. Und wir beten miteinander.